Dann herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide und herzlich willkommen, Saskia Nichtsial. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat, weil du ja auch momentan sehr busy bist, weil du ein neues Buch rausgebracht hast.
Das stimmt. Ja, busy ist ein guter Ausdruck für meinen momentanen Zustand, das kann man sagen. So zwischen all dem, was so im Familienalltag anliegt, im Schulalltag, ne, das ist ja ein bekanntes Thema für euch. Und ja, dann eben so eine Buchveröffentlichung bringt durchaus auch noch den einen oder anderen Termin, aber vor allen Dingen auch viel mentale Aufregung und
Ja, das
emotionale
glaube ich.
Aufregung mit sich.
Ja. Ja, jetzt, also das, was ich über dich weiß, ist, du bist Grundschullehrerin, du bist Autorin, du bist von verschiedenen Büchern auch. Ich glaube, Hallo Schulanfang heißt es, Wilma Wolkenkopf, ein Kinderbuch und jetzt ganz aktuell Ein Kopf voll Gold.
Genau.
Genau, und du bist Bildungsaktivistin und auch Mutter.
Ja, das ist eine korrekte Liste bis hierhin.
Und du hast einen ganz tollen Instagram-Account, liniert kariert, richtig? Hast auch einen
Ja.
Podcast.
Der gerade ein bisschen schläft, aber ja, der macht
Genau.
gerade ein bisschen Pause, genau.
Und man konnte dich jetzt auch bei ARD Wissen in einem kleinen Ausschnitt auch sehen, wo es um Haltung vor allem geht, ne?
Genau, das ist ein Auszug aus einer ganz tollen Reportage, Schule ohne Druck. Und das ist eine zweiteilige Reportage über zeitgemäßes Lernen und davon durfte ich ein Teil sein. Den gibt es auch in der Mediathek, den gibt es auch in der Mediathek nach wie vor. Und da wurden ja Zukunftsschulen besucht, im Inland sowie im Ausland und einfach geguckt, was macht denn zeitgemäßes gutes Lernen aus, ne? Ist es Druck, Druck, Druck und Leistungsgedanke, wie es ja gerne propagiert wird, dass das so viel abnimmt in Deutschland, oder braucht es doch vielleicht andere Sachen, um ja Lernerfolg zu garantieren? Und ja, da wurden ganz, ganz spannende Antworten gefunden.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe auch schon reingeguckt. Sehr, sehr schön. Und ja, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du also unter anderem Lehrerin geworden bist, aber auch all das andere, was du machst?
Wie in ganz vieles in meinem Leben bin ich so ein bisschen reingestolpert und ich bin auch tatsächlich in den Lehrberuf erstmal so ein bisschen reingestolpert. Also zu Abiturzeiten, wenn man mich gefragt hat, habe ich gesagt, ich ist eigentlich egal, ich habe gar nicht so einen Plan, was ich machen will, auf jeden Fall nicht Lehrerin. Obwohl ich schon immer so ein bisschen auch im Sozialbereich unterwegs war. Also ich habe Jugendfreizeiten geleitet, Nachhilfe gegeben. War als Musiklehrkraft oder Instrumentallehrkraft neben der Schule tätig. Und also irgendwie waren da schon Berührungspunkte, aber ich dachte, oh nee, irgendwie will ich was Großes machen und was Aufregendes und was Spannendes und was Weltveränderndes. Ich glaube, da hat man, also ne, war so diese Sturm- und Drangphase so nach dem Abitur. Und dann dachte ich so, Beamtin, Lehrerin, also gähn, ne, sehe ich mich gar nicht. Und dann hatte ich so ein halbes Jahr Findungsphase und irgendwie habe so dies und das angefangen, ausprobiert und dachte dann, ja, ach, irgendwie kommst du nicht in die Pötte und jetzt muss halt mal was passieren. Lehrkraft wirst du so halbwegs können, das war schon ein sinnvoller Weg für mich sein könnte, aber ich hatte halt nicht so viel Bock drauf, sagen wir so. Aber dann dachte ich, gut, jetzt will ich mal anfangen zu studieren, ich will auch raus von zu Hause, mal was Neues sehen. Na, dann fängst du damit erstmal an, kannst dich ja immer noch irgendwie anders orientieren. Und dann bin ich da so irgendwie reingestolpert und habe dann so während des Studiums auch in Praktika immer gemerkt, dass ich dachte, irgendwie, also wir lernen im Studium durchaus über was über Lerntheorien und wie das alles funktionieren kann und wie zeitgemäßes Lernen geht und was wir da alles wissen. Und dann guckt man sich Schule an und denkt sich, ist das Wissen hier irgendwie mal angekommen? Also weiß man in Schule eigentlich, dass es so mit Druck und Machtausübung eigentlich laut Studienlage gar nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, in so eine Rolle zu gehen, doch was zu verändern. Und dann war ich plötzlich in der Weltverändererrolle und dachte, ach so, da steckt irgendwie auch im Schulsystem das, was ich immer sein wollte und das, was irgendwie in mir gebrodelt hat, das finde ich ja hier. Und dann über die Jahre, auch in der Ausbildung schon, habe ich gemerkt, was es irgendwie auch für ein Spaß ist, ich sag mal so, was für ein Spaß sein kann, Grenzen auszutesten, Schlupflöcher zu suchen, Dinge anders zu machen, als man sie vielleicht immer schon gemacht hat. Und dann habe ich ich würde sagen, sehr auf den zweiten Blick meine Liebe zu diesem Beruf und auch meine Rolle in diesem Beruf gefunden. Und als selbst neurodivergente Person, also ich habe unter anderem ADHS, in meinem Kopf ist immer viel los, dachte ich dann, aber ich brauche noch irgendwo so dieses ganz Kreative. Das muss ich auch noch irgendwo unterbringen. Und dann habe ich gar nicht erst mit Schulschwerpunkten so ein bisschen angefangen, Social Media zu machen und solche Dinge auszuprobieren. Geschrieben habe ich irgendwie immer schon so ein bisschen. Und ja, dann wurden Menschen darauf aufmerksam, auf diese Worte. Dann lief das so ganz gut. Und irgendwann habe ich, als ich nach meiner zweiten Elternzeit angefangen hatte, auch über Schule zu schreiben und darin Einblicke zu geben, wie ich das in Schule mache. Und das war damals, das war so 2017, 2018, da gab es das auf Instagram zum Beispiel noch überhaupt gar nicht. Also es gab so ein paar Kanäle, die Materialien gezeigt haben und so ein bisschen das verbreitet haben, weil damals gab es noch nicht in dem Maße Eduki, wie es heute so gibt. Und dann aber so, wie man das auch mit der Haltung anders machen kann, wie man Dinge anders klären kann, wie man Unterricht, wie Klassenräume anders aussehen können, das war damals nicht so medial präsent und das hat einen riesen Anklang gefunden und dann hat es sich einfach so entwickelt und irgendwann kam ein Verlag auf mich zu und hat gemeint, ja, wir suchen jemanden, der sich wirklich auskennt, also nicht nur über Pädagogik schreibt, sondern in Pädagogik tätig ist und schreibt. Würdest du nicht gerne? Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis so dass die erste Idee entstand, worüber das sein könnte. Und dann kam irgendwann ein Kinderbuchverlag auf mich zu und sagte, ach, hast nicht mal Lust, ein Kinderbuch zu schreiben, vielleicht über das, was du hier so erzählst, so Neurodivergenz, ADHS. Vielleicht kann man da irgendwas Tolles draus machen. Und ja, so kam eins zum anderen. Und ne, manchmal bringt die eine Tür die nächste mit sich. Und ja, jetzt bin ich hier und darf, und das ist wirklich ein großes Privileg für mich, das, wofür ich brenne, wofür ich mich seit Jahren einsetze, einem ganz großen Publikum präsentieren. Und das ist ein wahnsinniges Geschenk, das natürlich schon auch erarbeitet ist, aber trotzdem ich gar nicht als selbstverständlich sehe, dass Menschen da eben auch hinhören und zuhören, das annehmen, für sich nutzen individuell. Und diese Impulse tatsächlich in die echte Schule tragen, vom Handy in die Schule oder vom Buch in die Schule. Das finde ich so ein Geschenk und es macht so viel Spaß und ja, gibt einem auch eine gewisse Selbstwirksamkeit, dass ich das ja einfach auch mit großer Freude weiter ausbaue, soweit wie das für mich möglich ist. Genau, und darum jetzt da bin, wo ich bin.
Und was würdest du sagen, so sind die wichtigsten Aspekte, für die du so stehst, also was du in die Welt bringen möchtest?
Also so ganz grundlegend geht es ja bei mir um Schule auf Augenhöhe, denn ganz oft oder viel zu lange wurde Schule als Ort konzipiert über die Bedürfnisse, in Klammern Lernbedürfnisse der Kinder hinweg. Da haben sich erwachsene Menschen darüber Gedanken gemacht, wie Lernen zu sein hat, wie Lernen wohl funktioniert, wie Kinder sich so verhalten und so lernen und die Ergebnisse vorbringen, die man sich so vorstellt. Und das ist sehr von oben nach unten bestimmt worden, um es mal so ganz plakativ zu sagen. Und ganz oft ist es so, wenn man dann die Kinderperspektive nicht mit einbezieht, so richtig, sondern das eben ausschließlich in erwachsenen Köpfen entsteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das gar nicht immer so gut passt zu den Kindern, um die es ja hier geht. Das kennen wir als Lehrkräfte auch, ne? Dass wir viele Entscheidungen von unseren EntscheidungsträgerInnen ja, vorgesetzt bekommen, wo man so denkt, habt ihr mal in Schule reingeguckt? Wisst ihr, was hier los ist? Wie sollen wir das umsetzen? Ne? Also Schule und all diese Prozesse können nur wirklich förderlich, gewinnbringend und erfolgsversprechend laufen, wenn die auch mit einbezogen und gefragt werden, die aktiv daran beteiligt sind. Einmal wir Lehrkräfte und weitere pädagogische MitarbeiterInnen, Schulleitungen und so weiter und eben die Kinder. Und das ist so mein größtes Anliegen zu gucken, was brauchen Lehrkräfte zum einen, um gut arbeiten zu können? Das ist so das politische Engagement meinerseits. Das sind ja oft politische Forderungen, die da dranhängen. Und was brauchen Kinder, um in ihrem Rahmen gut lernen zu können? Und das betrifft natürlich fachliche Aspekte, individualisiertes Lernen, individuelles Lernen. Und das betrifft aber auch so Lernumgebungen. Wie gestalte ich ein Klassenzimmer? Wie gestalte ich die Umgebung? Und dazu gehört, und da fange ich, also es ist eins meiner Kernthemen, immer gern bei der Haltung an. Ich kann alles umstellen im Klassenzimmer. Ich kann die tollsten Materialien haben. Ich kann meinen Unterricht öffnen und zeitgemäßer gestalten. Wenn ich gleichzeitig immer wieder denke, ich brauche Macht, damit Kinder spuren oder Kinder tun bestimmte Dinge oder zeigen bestimmte Verhaltensweisen, um mich persönlich anzugreifen. Oder wenn einfach so bestimmte Glaubenssätze nicht aus unseren Köpfen gehen, dann ist das alles nur halb so viel wert, ne? Also das ist auch etwas, wofür ich mich einsetze, um eben, ja, um einen neuen Blick in Schule zu bringen, ein neues Verständnis von Kindheit und Lernen und eben, ne, das Überarbeiten unserer Haltung. Und auch im Hinblick auf Elternzusammenarbeit auch ein wichtiges Kernthema. Genau, das sind so die Bereiche. Und das letzte Buch zeigt ein besonderes, ja, Herzensthema meinerseits. Ja, die Perspektive von Kindern, die ganz besonders übersehen wurden, sage ich mal, viele, viele Jahre. Das Schulsystem war lange Jahre, wenn wir ehrlich sind, weder für neurodivergente noch für neurotypische Kinder so richtig gedacht, ne? Die haben mit diesem, ne, wenig Bewegung, wenig Pausenzeiten, wenig Individualisierung, das passt für wenige Kinder, aber für Kinder, die auf bestimmte Umgebungen angewiesen sind, stärker angewiesen sind als andere Kinder, war es noch viel schwieriger, in einem solchen System Fuß zu fassen. Und ich finde ganz toll, dass ich eine Reichweite habe, mit der ich eine relevante Stimme sein kann für diese Kinder.
Kannst du vielleicht gerade noch mal für die, die es nicht wissen, noch mal kurz sagen, was Neurodivergenz bedeutet?
Sehr gerne. Also es gibt in unserer Gesellschaft eine gewisse Norm, eine gewisse Erwartungshaltung, wie Menschen so wahrnehmen, denken, fühlen, wie sie daraufhin agieren und reagieren. Da gibt es eine gewisse Vorstellung. Das merkt man in Schule immer so ganz besonders deutlich, weil das so ein schön künstlicher Ort ist. Aber das gibt es schon auch in Gesellschaft. Und neurodivergent bedeutet erstmal, dass es Gehirne gibt, die in ihrer Funktionsweise von diesem Erwartungsrahmen abweichen. Und also das ist einfach die grundlegende Beschreibung, ne? Und das, diese Erfahrung, dieses ich weiche ständig von dem ab, was Menschen so erwarten, wie man so sich verhält, die ist auch allen neurodivergenten Menschen gemein, diese Erfahrung. Und darunter zählen zum Teil offizielle neurodivergente Diagnosen, beispielsweise ADHS, Autismus-Spektrum, Legasthenie, Dyskalkulie, Dyspraxie etc. Dann fallen da aber auch, oder es gibt keine klare Trennschärfe, ne? Wenn wir davon ausgehen, es betrifft alle Menschen, deren Gehirn irgendwie ein bisschen anders funktioniert und arbeitet, als die Gesellschaft das so erwartet oder Schule das so erwartet, dann zählt da auch die Hochbegabung mit rein. Dann zählen, war so ein bisschen kontroverses Thema, aber so gefühlsstarke, hochsensible Menschen, in dem Fall Kinder, damit rein. Es gibt keine klare Schärfe zu sagen, also den Leuten gehört dieser Begriff ganz alleine. Wenn es einfach um diese Unterschiedlichkeit und um diese Abweichung von irgendeiner irgendwie festgesetzten Norm geht, dann betrifft das eben alle, die da rausfallen. Und das wäre jetzt mal so ein Beispiel dafür. Und genommen hat man diesen Begriff oder verbreitet hat man diesen Begriff. Das kommt aus der Community selber, noch gar nicht so alt, der Begriff, um das erstmal möglichst wertfrei beschreiben zu können. Also erstmal nur sagen zu können, wir weichen von dem ab, was erwartet wird. Statt wir sind nicht normal, wir sind krank, das sind Zuschreibungen, die es viele Jahrzehnte gab. Wir sind gestört, wir haben eine Störung, wir sind nicht richtig so, wir müssen uns irgendwie anpassen und durch Therapie möglichst nah ans neurotypische Erwartungsfeld wandern. Und um das irgendwie, um Menschen eine Selbstzuschreibung zu geben und eine Beschreibung zu geben, die nicht sofort in dieses Wertende geht, sondern erstmal nur beschreibt, anders als die Erwartungsnorm. Darum gibt es diesen Begriff, um da einfach auch ein neues Zeitalter zu setzen, um zu gucken, Neurodivergenz ist nicht einfach was, was man wegkriegen muss oder so weit irgendwie angleichen muss, dass man in den Erwartungsrahmen passt, sondern Neurodivergenz, ja, bringt Herausforderungen mit sich in so einer Erwartungsgesellschaft, klar, aber gleichzeitig eben auch ganz, ganz eigenes Potenzial. Und wenn man immer nur davon ausgeht, das muss weg, das stört, dann vergräbt man dieses Potenzial oder kann das gar nicht würdigen und freisetzen. Und darum sind so möglichst wertneutrale Zuschreibungen und Beschreibungen ganz, ganz wichtig.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Klasse sehe, woran könnte ich vielleicht erkennen als Lehrkraft, da sitzt jetzt ein neurodivergentes Kind? Es sind natürlich viele, also viele verschiedene Aspekte, ne? Und es ist natürlich, ja, ein Spektrum sozusagen, wo man nicht ganz genau sagen kann, ja, das ist jetzt auf jeden Fall das und das und das. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du dich ja selber auch in verschiedenen Bereichen verortest, zum Beispiel. Aber gibt es da vielleicht etwas, wo ich sagen kann als Lehrkraft, so, da könnte ich mich da mal mit beschäftigen, ob diesem Kind es so geht?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir wissen, glaube ich, also alle, die im Schulalltag tätig sind, wissen, man kommt manchmal in Klassen und es dauert keine 5 Minuten und man hat so ein, zwei Kinder direkt auf dem Schirm. Gerade in Schulsettings, die noch sehr konservativ sind, ne? Und hat manchmal ganz viele Gründe, warum das da noch so ist. Das will ich erstmal gar nicht bewerten, aber wenn man es so beschreibt, also es ist noch relativ konservativ, es ist vielleicht noch relativ frontal geführt. Also da, wo der Rahmen etwas enger ist, da fällt es mit Sicherheit schneller auf, sage ich mal. Und da merkt man sicherlich schnell bei den Kindern, deren Verhaltensweisen nach außen gehen, das ist das Entscheidende. Oh. Da kämpft gerade jemand mit diesem Rahmen oder hat wirklich zu tun mit diesem Rahmen. Das können motorisch unruhige Kinder sein, also die viel irgendwie zappeln, wackeln, die im Sitzkreis ständig in Bewegung sind, hinten runterfallen, ne, irgendwie vom Stuhl kippeln und kippen, die ständig mitkommentieren, die Geräusche machen, ne? Und ich meine jetzt nicht irgendwie mal so ein Geräusch, sondern zum Beispiel alles wiederholen, was die Lehrkraft sagt, aber nicht in so einem nachäffenden Ton, sondern einfach, das ist ein Teil des Autismus-Spektrums zum Beispiel, dass wenn eine Lehrkraft bestimmte Sätze betont ausspricht, dass diese Kinder diese Sätze nochmal für sich, um es zu begreifen, wiederholen. Ne? Also solche Sachen gibt es da zum Beispiel. Kinder, die einen gewissen Frust empfinden, zum Beispiel, weil sie ständig in einem Rahmen agieren müssen, der gar nicht zu ihnen passt und diesen Frust halt irgendwo weitergeben, teilweise durch Wut und Aggression. Ne? Das ist herausforderndes Verhalten, das aber schon irgendwie einen verständlichen Grund hat dann an der Stelle. Ne? Das sind Dinge, die auffallen. Gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, gibt es auch Kinder, die gar nicht auffallen, die aber ganz genauso in diese Spektren fallen. Und in einer gewissen Tendenz betrifft das etwas häufiger Mädchen, weil, nicht pauschal, aber in einer gewissen Tendenz, Mädchen oder ja doch Mädchen eher so leicht nach innen gerichtete Verhaltensweisen haben. Das heißt, die sind unglaublich gut darin zu beobachten und zu maskieren, nennt man das. Und da ist dann eine Hyperaktivität eben nicht das riesige auf dem Stuhl zappeln oder dreimal runterfallen, sondern vielleicht nur die Haarsträhne drehen oder ein bisschen an den Fingernägeln knabbern oder sowas, ne? Und oder sich sehr still verhalten, sehr zurückgezogen sein, sich immer wieder rausziehen. Und das erkennt man eben nicht auf den ersten Blick. Und Lehrkräfte brauchen ein gewisses Wissen darum, wie Neurodivergenz je nach Form aussehen kann in Schule. Das können wir jetzt hier im Podcast, glaube ich, nicht komplett abhandeln, denn das sind durchaus umfangreiche Merkmale, die man aber sich mit der Zeit durchaus gut aneignen kann. Unter anderem gibt es eine große Liste in meinem Buch, um mit der Zeit recht kompetent sagen zu können, okay, hier habe ich einen Verdacht. Mehr als einen Verdacht haben können wir im Grunde genommen nicht, ne? Wir sind keine diagnosestellenden Personen. Wir können beraten, wir können unsere Beobachtungen weitergeben, wir können einen fundierten Verdacht äußern und dann eben weiterleiten. Aber es ist eben wichtig, dass wir auch da nicht einfach hängen bleiben. Das erlebe ich durchaus häufiger in dem, was man am Anfang seiner Schulkarriere quasi mal so gesagt bekommt, ne? Zappel Philipp hier und ach, schüchtern da. Sondern es gilt darum, sich wirklich fundiertes, aktuelles, zeitgemäßes Wissen anzueignen, wie sowas aussehen kann, dass das bei Mädchen anders aussehen kann als bei Jungen, dass eine Hochbegabung nichts damit zu tun hat, dass man ständig super, super Noten schreibt, dass eine Hochbegabung auch vorliegen kann, wenn man alles andere als gute Noten vorweisen kann. Und da müssen wir, und das ist das, was ich mit Haltung meine, da müssen wir uns von so Glaubenssätzen, schnellen Dingen, die man irgendwann mal so abgespeichert hat und so gewissen Halbwissen irgendwie verabschieden und gucken, dass wir uns da echt fit machen. Nicht jede Kollegin gleich viel. Es reicht ja, wenn so an der Schule zwei, drei Kolleginnen sich vielleicht in dem Bereich ganz fit machen und vielleicht dann die AnsprechpartnerInnen sind für dieses Thema. Und man sagt, oh Mensch, hier habe ich jetzt irgendwie doch einen Verdacht. Ich frage mal eine von unseren drei ExpertInnen, ob die da vielleicht mich mal kurz beraten kann oder vielleicht auch mal kurz mit draufschauen könnte. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass alle immer gleich viel sich aneignen müssen in Schule. Das sprengt wahrscheinlich auch unseren Ressourcenrahmen, ne, als Lehrkraft. Sondern auch zu gucken, okay, vielleicht gibt es zwei, drei, die Lust haben, sich da so ein bisschen tiefer einzuarbeiten. Andere sind dann in einem anderen Bereich total fit, sodass man halt da auch irgendwie, ne, die Ressourcen verteilt. Und ja, aber da gehört Wissen dahin, das zu erkennen, ne? Und auch Wissen, das jenseits irgendwelcher Vorurteile und mal irgendwo gehörter Halbwahrheiten existiert, sondern dass es wirklich zeitgemäß ist.
Jetzt hast du zum Beispiel ja mal dein eigenes Zeugnis, glaube ich, mitgebracht, ne? Und das den Schülern gezeigt. So, das ist ja schon mal ein Weg, aber was kann ich auch im Klassenraum zum Beispiel, wie kann ich den Klassenraum gestalten, damit der etwas ja, freundlicher für alle? Es ist ja auch jetzt, ob neurotypisch oder neurodivergent, ne? Ist ja egal. Aber wie kann ich ihn gestalten zum Beispiel? Was hast du dafür für Ideen?
Du hast was ganz Wichtiges gesagt, letztendlich, und das ist, muss man an dieser Stelle wirklich nochmal explizit betonen, dass wenn ich so viel über neurodivergente Kinder spreche, ich nicht neurotypische Kinder aus dem Blick verliere. Ne? Ich gucke natürlich auf alle Kinder, aber wenn man neurodivergente Kinder an ein, zwei Stellen gut mitdenkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das, was man dann umsetzt, sehr gut für ganz viele Kinder als Angebot passt. Ganz oft sind die gar nicht so weit voneinander entfernt. Es ist oft nur so, dass neurodivergente Kinder einfach darauf ein bisschen mehr angewiesen sind. Ne? Vielleicht schafft ein neurotypisches Kind das anders zu kompensieren oder sagt, na gut, dann ist das Angebot halt nicht zur Verfügung, mache ich es irgendwie anders. Und das ist bei neurodivergenten Kindern einfach eine andere Dringlichkeit, ne? Dass dieser Rahmen passt. Und wenn man den aber so in diese Richtung ein bisschen gestaltet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr viele Kinder damit abholt, sehr groß. Das ist mir ganz, ganz wichtig, an der Stelle. Und ja, letztendlich müssen wir Klassenzimmer gestalten, die, egal um was es am Ende geht, möglichst viele Kinder mitdenken. Wenn wir das als Grundhaltung haben, dann kann ein Klassenzimmer sehr unterschiedlich aussehen, aber es muss zu meiner Lerngruppe passen. Dann gibt es aber so ein paar Basics. Also, wenn ich verschiedene Arbeitsplätze schaffe, also Arbeitsplätze, die soziale Interaktion gut ermöglichen, einen Gruppentisch klassischerweise. Oder die Abschirmung ermöglichen, zur Wand gerichtet, vielleicht noch irgendeinen Aufsteller drumherum, Einzelplätze, Zweierplätze. Dann habe ich allein durch diese kleine Verschiebung sozusagen von Tischen am Ende schon eine Möglichkeit geschaffen, verschiedene Lernformen zu ermöglichen. Alleine für mich und zurückgezogen, konzentriert im Zweiergespräch, im kooperativen gemeinsamen Lernen an einem Gruppentisch. Das sind Maßnahmen. Ich kann unterstützende Mittel in meinem Klassenzimmer haben. Das können Lesehilfen sein, hatte ich gerade erst ganz aktuell das Thema, die ein bisschen das Lesen unterstützen. Also die zum Beispiel, es gibt so Leselineale, die eine farbige Folie drin haben, weil man weiß, dass viele neurodivergente Gehirne diesen typischen Schwarz-Weiß-Kontrast gar nicht am besten lesen können sozusagen, sondern dass manche Farbkontraste, wie ein sanftes Gelb zum Beispiel, für diese Gehirne viel leichter zu verarbeiten sind. Und dann ist das nicht mehr so anstrengend die ganze Zeit mit dem Lesen. Ich kann Fidget Toys im Klassenzimmer haben, also kleine Gegenstände, die möglichst unauffällige Bewegungen mit den Händen, mit den Fingern ermöglichen, damit diese Anspannung, die viele neurodivergente Kinder im Schulalltag empfinden, viele Reize etc., dass die irgendwo hin kann, diese Anspannung. Ich kann Ecken so stellen, dass wirklich mal Rückzug möglich ist. Ich bin ja gerade in meinem Klassenzimmer und ich habe hinten eine so eine Lese-Sitz-Spielecke und die ist wirklich so abgeschirmt, dass ich von vorne zum Beispiel nicht reinschauen kann. Man muss also ein bisschen Vertrauen und Verantwortung in die Hände der Schüler geben und Schülerinnen, wenn man sich bestimmten Sachen öffnet. Das ist einfach so. Das müssen wir schaffen als Lehrkraft, nicht immer alles zu aller Zeit im Blick zu haben. Dieses Vertrauen wissen meine Kinder aber eigentlich immer sehr zu schätzen. Das heißt nicht, dass wir nicht durchaus mal Vereinbarungen und Regeln wiederholen müssen. Aber das muss man dann mal abgeben und da ist Rückzug möglich. Kann meinen Sitzkreis individuell gestalten und dazu wissen, dass man diese Fidget Toys zur Verfügung hat, vielleicht ein Wackelkissen, da so ein bisschen hin und her rutschen können. Nicht die Verpflichtung daran teilzunehmen, denn autistische Kinder können manchmal diese Nähe und dieser ständige Blickkontakt. Du kannst ja nirgendwo hin in so einem Sitzkreis, du kannst dich nicht zurückziehen und dann zu gucken, an diesen Inhalten teilnehmen können, ne, die mir da gerade wichtig sind. Und genau so ist das Denken. Eben nicht zu denken, oh, das Kind verhält sich provozierend, es mag meinen Unterricht nicht, es hat keine Lust zu lernen, es will mich provozieren, sondern in der Haltung zu sagen, okay, dieses Kind versucht hier gerade irgendwie zu kooperieren und das, was es da zeigt, ist die einzige Strategie, die es gerade zur Verfügung hat. Vom Stuhl fallen, rumzappeln, rumkippeln und zu sagen, okay, ich glaube, du brauchst gerade Bewegung oder ich glaube, das hier ist gerade anstrengend für dich. Wie kriegen wir es hin, damit diese Situation etwas weniger anstrengend für dich ist? Ne? Und das ist die Haltung. Und dann kann das alles ganz unterschiedlich aussehen, aber wenn wir mit dieser Haltung in unsere individuellen Lerngruppen gehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wenn wir dementsprechend die Dinge umsetzen, dass wir einen Ort schaffen, der zu dieser Lerngruppe passt. Und darauf kommt es am Ende ganz besonders an.
Ja, also ich finde, das ist ein so weites Thema, dass man da ja noch wirklich Stunden drüber reden kann und auch irgendwie, ja, genau. Und gleichzeitig glaube ich, das Buch wirklich gut da nochmal nachzulesen, weil da sind ja wirklich viele Tipps drin. Jetzt geht meine nächste Frage so ein bisschen weg von den SchülerInnen, sondern mehr auch zu dir als Lehrkraft, weil du hast ja auch gesagt, du bist neurodivergent. Das heißt, was ist vielleicht für dich herausfordernd in Schule? Und was tust du, um das da vielleicht für dich angenehmer zu gestalten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch was, was sicherlich viele andere Lehrkräfte interessiert, die sich da auch wiederfinden. Denn nicht nur SchülerInnen können neurodivergent sein, nein, wir Lehrkräfte natürlich auch. Und das, was mich auf jeden Fall fordert, ist dieses ganze organisatorische Gedönse. Es ist wirklich einfach, ich schaffe das schon, aber das ist etwas, was mich deutlich mehr Anstrengung kostet als andere, ne? Dass ich eine gute Ordnungsstruktur habe, dass ich ach, so Sachen wie, die muss ich dann zweifach abheften. Ne? Wenn ich was abgeheftet habe, dann ist für mich so der Task erledigt. Ne? Das ist ein ganz typisches ADHS-Ding. So, ach ja, okay, erledigt. Oh nee, da hängt ja noch ein zweiter Schritt dran. Denn also diese zweiten Schritte in diesen organisatorischen Dingen manchmal, das nochmal zu kopieren und noch in ein anderes Fach zu legen. Oder immer alles gut zu dokumentieren, ne? Weil ich habe es doch im Kopf, ich muss doch jetzt nicht auch noch aufschreiben. Da bin ich nicht besser, was halt nie besser, wollen wir gar nicht sagen, sondern da geht es mir nicht anders als manchen SchülerInnen, wo man sagt, ah, habe ich doch jetzt schon im Kopf gerechnet, warum muss ich das denn da jetzt noch aufschreiben? So geht es mir manchmal so in diesen Beobachtungen. Ne? Da muss ich mich wirklich sehr zu antreiben. Nein, Saskia, das schreiben wir uns auf. Denn egal wie gut dein Gedächtnis ist, genau das weißt du bestimmt in 5 Monaten nicht mehr. Ne, so Termine gut im Blick zu behalten. Also das sind so Sachen, so dieses Schriftwesen auch, ne, das fordert mich. Und da ist es aber wichtig, seine Diagnose zu kennen, sich gut zu kennen, seine Diagnosen in meinem Fall gut zu kennen. Denn dann weiß ich, okay, da liegen meine Stärken, zu denen komme ich gleich. Und das sind Dinge, die fallen mir schwer. Also muss ich gucken, wie schaffe ich es, mich da bestmöglichst zu unterstützen. Und ich habe zum Beispiel eine wirklich sehr pedantische Ordnung in meinem Klassenzimmer, weil ich das so dringend brauche. Ich funktioniere nur dann wirklich gut, wenn meine Umgebung wirklich extrem strukturiert ist. Etwas, was den Kindern sicherlich zugutekommt und denen ja auch nicht anders geht. In diesem Klassenzimmer wird man nichts finden, was nicht einen klaren Einsatz hat. Hier liegt kein Krimskrams rum. Hier hat jedes Ding seinen Zweck, jedes Ding seinen festen Platz. Jeder Ordner steht da, wo er hingehört. Und ich weiß auch genau, wo ist was. Das war für mich ganz anstrengend, das einzupflegen. Und das schaffe ich nicht im laufenden Geschäft. Und darum war zum Beispiel ein zweiter Schritt zu sagen, ich bin nicht so jemand, der mal schnell was in einer halben Stunde irgendwie so machen kann. Schon auch, ne? Mein Alltag fordert das schon manchmal von mir. Aber ich bin dann am besten, wenn ich Flow-Phasen habe. Und darum war klar, ich brauche einen ganz langen Arbeitstag, wo ich arbeite und dann habe ich den gesamten Nachmittag bis in den Abend rein und dann mache ich mir hier Kopfhörer rein, mache mir irgendeinen Podcast an und dann wurschtel ich. Und dann steht, weiß ich genau, dann ist ein Teil dieses Nachmittags dafür da, Schriftwesen zu machen. Das ist ein fester Punkt in diesem Ablaufplan. Das heißt, ich habe eine fokussierte Zeit in der Woche, wo ich das mache, denn ich weiß, im laufenden Geschäft mache ich es eh nicht. So. Ich habe Zeit in dieser Zeit, wenn es mal anliegt, aufzuräumen. Das brauche ich nicht jede Woche, aber ich weiß so, jetzt hat sich hier doch wieder ein bisschen was gesammelt, jetzt kommt das gesammelt, alles an den richtigen Ort, alles da, wo es hingehört. Genau, und es kostet mich nicht mehr so viel Zeit, das zu machen, weil ich habe jetzt ja mittlerweile ein gutes System aufgebaut. Das sind so die Unterstützungen, die ich mir da schaffe. Jede Woche um diese Zeit mache ich ganz ausführlich meinen Wochenplan für die nächste Woche. Dann schreibe ich mir zu allen Dingen, die ich da plane, direkt sofort daneben. Dafür musst du noch besorgen, Doppelpunkt. Ne? Das geht auch nicht im, also mir rutscht trotzdem was durch. Ich bin ja dann doch kein Roboter, sondern schon ein Mensch. Aber zumindest klappt es so weit, also kann ich so gut auffangen, was mir einfach schwerfällt. Gleichzeitig gibt es einfach Dinge, die eine ganz besondere Stärke sind. Wenn hier wirklich, ne, 50% Krankenstand bei den Kolleginnen, drei Klassen ohne Versorgung, alle rennen wie die kopflosen Hühner durch die Gegend und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Das ist mein Moment. Ich bin manchmal in den kleinsten Alltagssachen. Ach, das sollten wir noch einsammeln. Oh, ne, da brauche ich echt Unterstützung. Aber wenn hier die Krise losbricht, ne, oder Verletzungen sind oder so, dann bin ich die Erste, die losläuft, weil dann bin ich plötzlich komplett ruhig. Dann läuft mein Gehirn auf Hochtouren. Dann ist so mein Moment gekommen. Und dann sitze ich da. Okay, gut, dann machen wir die Klasse da, die nehme ich mit rüber, dann gehen wir da raus, dann drehe ich das hier um, dann machen wir es da hinten so, ne, und fertig bin ich damit. Und das ist eine ganz große Stärke von Menschen mit ADHS zum Beispiel. Ein weiterer Punkt, der, also ich bin nebenbei, also ich habe auch eine Autismus-Spektrumsdiagnose und gerade wenn man die als weibliche Person hat, dann ist es keinesfalls so, dass man nicht empathisch ist oder sich nicht mit Gefühlen anderer auskennt. Ganz im Gegenteil, weil ich das nicht intuitiv spüre alles und nicht intuitiv so einen Kompass da habe manchmal. Habe ich mir von kleinsten Kinderbeinen auf angewöhnt, Menschen extrem genau zu studieren. Wie gucken die, in welchen Situationen, wie reden die, was benutzen die für eine Sprache? Und darum fällt mir mittlerweile so Berufskommunikation, die ja einen gewissen Rahmen hat und ich da drin eine feste Rolle, das ist wichtig, recht leicht. Ich weiß, welche Formulierungen gut beim Gegenüber ankommen. Ich kann binnen Sekunden einsortieren, ob ein Elternteil mir gerade authentisch erzählt, was los ist, oder ob ich noch mal ein bisschen nachhaken muss. Ich kann mit Kindern sehr achtsam kommunizieren, weil ich sehr schnell, weil ich unglaublich schnell, wahrscheinlich durch kleinste Mimikveränderungen, sehe, was gerade los ist und was, ne, das ganz, ganz schnell im Detail erkennen kann. Und das sind Stärken, die ich in diesen Beruf mitbringe, genauso wie mein sehr schnelles Arbeiten. Ich habe zu den beiden Diagnosen eine Hochbegabung und die sorgt dafür, dass manche Dinge, manche auch gar nicht, aber manche Dinge extrem schnell funktionieren. Ne? Die setze ich in, ich lese das alles klar, zack, 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 und dann setze ich das um. Und ich habe auch nicht diese ständige, weiß ich nicht, in Konferenzen, ach, wie geht's denn euch? Mag jeder mal erzählen, sondern das ist so, lass uns das abarbeiten. Und ne, so effizientes Arbeiten in solchen Bereichen zum Beispiel. Und das muss man so ein bisschen für sich einsortieren. Was bringe ich hier mit in diesem Beruf, was unglaublich wertvoll ist? Kreativität, Gerechtigkeitssinn. Unglaublich wichtig. Ich hatte den schon als Kind und da war der in dem Rahmen, als Kind im Rahmen Schule, war dieser Gerechtigkeitssinn nicht gern gesehen. Denn ich habe, auch wenn ich sonst eher still war, auf den Tisch gehauen, wenn ich gedacht habe, hier passiert gerade was richtig Unfaires. Das darf man doch nicht. Das ist doch nicht okay. Und dann habe ich was gesagt. Was hatte ich dann für ein Label? Unerzogen, vorlaut, frech, ne? Also all diese Dinge. Respektlos teilweise. Ich habe nie respektlos im Nachhinein aus meiner Empfindung, ich habe keine Schimpfwörter benutzt, ich habe jemanden nicht diffamiert, ich habe über die Sache gesprochen. Aber bin ja in einer Zeit groß geworden, wo man bitte nicht gegen Erwachsene etwas gesagt hat und nicht als Kind oder Jugendliche da so seine Meinung kundgetan hat, erst recht nicht als Mädchen. Und dann war ich die aufsässige Zicke. Und das habe ich natürlich für mich irgendwann dann auch so angenommen. Dachte, ja, okay, aber ich kann es halt nicht ändern. Dann bin ich das halt. Naja, bin ich mal wieder nicht richtig. Und dann hatte ich irgendwann diese Diagnose und konnte verstehen, dass Gerechtigkeitssinn da reingehört und dass das etwas ist, was mein Gehirn so mit mir macht, aber dass das im richtigen Rahmen, jetzt zum Beispiel, mega toll ist. Ich kann hier sehr gut an Schule für Kinder sprechen oder für gerechte Dinge sprechen. Ich kann im öffentlichen Raum, in dem ich unterwegs bin, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne Angst mich hinstellen und sagen, das, was hier gerade in Schule passiert, ist nicht richtig und wir brauchen politische Unterstützung. In diesem Kontext ist mein Gerechtigkeitssinn super wichtig und ein ganz, ganz wichtiger Motor. Und das ist wichtig, als neurodivergente Lehrkraft eine Diagnose zu haben. Das ist immer das Fundament, um sich gut zu verstehen, um dann sagen zu können, gut, das ist jetzt einfach nicht mein Stärkenfeld, das ist eher ein Entwicklungsfeld von mir. Und was kann ich denn machen, um es mir da ein bisschen leichter zu machen? Oder manchmal ist es auch ein Akzeptieren, gut, das ist es einfach nicht. Das ist ein, wir müssen ja auch nicht in allem immer super gut werden und alles immer super gut hinkriegen. Wir dürfen auch sagen, okay, das ist auch einfach so. Weiter als da muss ich auch gar nicht kommen. Und gleichzeitig zu sagen, und das bringe ich aber alles mit, und das ist meine besondere Stärke. Ich bin nicht nur ein Klotz am Bein für mein Kollegium, weil die immer an meine Sachen mitdenken muss, oder weil ich immer die bin, die zuletzt irgendwelche Sachen abgibt, oder mal die Kaffeetassen im Klassenzimmer stehen lässt und erst nach einer Woche wieder runterbringt. Ja, das kann manchmal nerven, und das ist auch okay. Ne, das ist dann halt so, aber gleichzeitig bringe ich hier auch ganz, ganz viel Potenzial mit rein, und manche Dinge, sind mein Beitrag dafür, dass das Schule hier funktioniert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich kennenlernt und in beiden Richtungen gut einsortieren kann.
Und mich würde jetzt noch interessieren, inwiefern so eine Diagnostik, die zu machen oder eine Diagnose zu bekommen, inwiefern das wichtig ist auch für neurodivergente SchülerInnen, aber auch jetzt vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung.
Unglaublich wichtig. Das würde ich fast, als pauschal, glaube ich, gilt nichts auf dieser Welt, aber das würde ich schon als klaren Leitsatz mitgeben. Ich kann da gleich direkt aus meiner Erfahrung sprechen, ne, als mehrfach neurodivergente Person. Also da war schon ein bisschen was los bei mir als Kind und ich hatte keine Antwort dafür. Und man nimmt durchaus sehr bewusst wahr, dass man ganz oft die Erwartungen nicht erfüllt, dass man irgendwie anders agiert als andere. Und das ist nicht sofort so, dass man denkt, ich mache das schlechter als andere, aber du nimmst diesen Unterschied wahr. Wenn dann dazu regelmäßig negatives Feedback bekommt, und dazu gibt es Studien, dass Kinder im ADHS-Bereich, egal ob sie eine Diagnose hatten oder nicht, sondern einfach Kinder, die in diesem Verhaltensspektrum liegen, die hat man sich angeschaut für eine gewisse Zeit, bis sie 10 Jahre alt waren. Und bis zu diesem Zeitpunkt kriegen die 20.000 negative Kommentare mehr als die neurotypische Vergleichsgruppe. Und das heißt nicht, dass die immer gleich hochdramatische Sätze entgegengepfeffert bekommen. Es ist manchmal ein schnell richtig hinsetzen. Ach, in meinem Fall, ach, Saskia. Ne? Also es muss gar nicht ein wahnsinnig tieftreffender Kommentar sein. Es sind wirklich auch die vielen kleinen Feedbacks im Alltag, ein Augenrollen, ne, Schnalzen mit der Zunge, so ein, irgendwie sowas, ne? Oder wo bleibst du denn schon wieder? Oder jetzt beeil dich mal oder setz dich richtig hin oder stell dich nicht so an. Und wenn man in diesen jungen Jahren so viel mehr negatives Feedback bekommt, gleichzeitig spürt, ich kriege das, egal wie sehr ich mich anstrenge, einfach nicht anders hin. Und ich bin in vielen Dingen irgendwie anders oder ich löse Dinge anders. Wenn man das ganz viel merkt, aber nirgendwo hinsortieren kann, dann ist man als Kind, dazu neigen Kinder prinzipiell sehr schnell, bei sich und sagt, na ja gut, dann ist die einzig bleibende Erklärung, ich bin nicht richtig, ich bin falsch, ich bin wohl zu dumm, zu faul. Zu was auch immer, je nachdem. Und wenn sich das über so viele Jahre als Selbstbild festigt, kann man sich vorstellen, wie schwer es ist, da vielleicht zum späteren Zeitpunkt oder auch mit einer therapeutischen Unterstützung anzusetzen und gegenzuhalten. Das ist unfassbar schwierig, das aufzuhalten. Wenn man eine Antwort bekommt, und diesen Moment hatte ich ja, und plötzlich versteht, ach so, es gibt Gründe dafür, warum mein Gehirn sich so verhält. Und an denen bin ich gar nicht schuld. Und ganz im Gegenteil, vielleicht in einem anderen Rahmen hätte da auch so was Gutes drin stecken können oder hat was Gutes drin gesteckt. Und das hat gar nichts mit Faulheit zu tun. Und für mich sind Dinge auch anstrengender. Ich habe einfach manchmal eine größere Hürde, Dinge zu schaffen. Und das liegt an den und den und den Dingen. Dann hat man einfach was, wo man das hinsortieren kann und sagen kann, okay, die Situation ist jetzt vielleicht wirklich nicht so gelaufen, wie ich sie mir vorgestellt habe, aber ich habe erstmal eine Erklärung dafür. Die sieht so und so aus. Und dann kann ich ganz anders auch überlegen, okay, was kann ich denn tun das nächste Mal? Wie kann ich mich unterstützen? Wo kann ich mir Unterstützung suchen, um diese Hürde, die für mich ein bisschen größer ist vielleicht und die ich jetzt besser verstehe, nehmen? Wie kann ich das schaffen? Und das ist was ganz anderes, als zu sagen, okay, schon wieder nicht hingekriegt, ja, aber ich bin ja auch zu blöd. Ich bin ja auch dumm. Ja, faul. Und es ist schon schlimm genug, dass man das als negative Selbstzuschreibung hat. Ne? Heutzutage muss man wirklich aufpassen mit solchen Begriffen wie dumm und blöd, die als negativ zu verwenden. Das ist sowieso ganz wichtig. Aber im damaligen Kontext war das, was ich immer gehört habe, und ich habe es immer im negativen Kontext gehört. Deswegen nimmt man das für sich dann so an. Und ne, ich habe ganz viele Eltern, die zum Beispiel Angst haben. Ach ja, ach, ich sehe das schon irgendwie. Aber ich habe so Angst, dass mein Kind dann in der Schublade landet. Da landen die auch ohne Diagnose. Ein Kind, das oft nicht in den Erwartungsrahmen passt, das oft aus diesem Rahmen fällt, das oft sich anders verhält, als das vielleicht in dem Kontext erwartet wird, das wird in Schubladen landen und wenn es sich selbst irgendwann einsortiert. Ne? Deswegen, das Problem ist eben, dass es dafür keine Erklärung hat, an die es sich wenden kann oder wo man das hinlagern kann. Und das ist deswegen so, so unglaublich wichtig. Manchmal denke ich auch heute noch, ach, deswegen löse ich Situationen so. Es ist bis heute so. Und ich habe schon ein paar Jahre die Diagnosen, dass ich denke, ach so, und immer noch begreife, warum manche Dinge so und so funktionieren. Und dann denke ich, da war ich gar nicht ein böser Mensch. Das habe ich lange gedacht. Ich habe lange, ich bin ein böses Kind gewesen. Sondern das und das hat einfach dazu geführt, dass ich das gar nicht anders machen konnte. Und das hätte ich ja einfach sagen können. In dem Moment hätte ich das gewusst. Hätte ich sagen können, das tut mir total leid. Für mich ist das jetzt gerade aus den und den Gründen schwierig. Ich habe auch eine ganz andere Möglichkeit zu kontern oder mal was dagegen zu setzen, als, ja, stimmt, da hast du recht, ich schaff's nicht besser. Ich bin unfähig. Das ist der Konter no sonst da drauf. Und auch wenn man in so Schulthemen guckt, wie Mobbing zum Beispiel. Nicht wenig neurodivergente Kinder sind regelmäßigem Mobbing ausgesetzt. Und die neigen dann ganz besonders dazu, wenn das Selbstbild eh schon so aussieht, ne, und sagt, ja, ich bin unfähig, ich schaffe das eh nicht besser, ja, ich kann das halt nicht. Und dann kommt ein Kind und pfeffert dir genau das Gleiche an den Kopf, dann ist schwer, da was gegen zu ersetzen, weil die ja denken, ja, die haben ja recht. Das ist ja, stimmt ja, was die sagen. Und da kann Mobbing ganz anders greifen, viel mehr anrichten, als wenn ein Kind sagt, ja, ich habe ADHS. Hat Felix Lobrecht auch und der hat es ganz schön weit gebracht, würde ich sagen. Ne? Also das muss einem in dem Moment einfallen und
Ja,
das kann man mit
klar.
Kindern auch ein bisschen trainieren.
Ja.
Aber wenn ich einen Bezugspunkt dazu habe, mich vielleicht darin gefestigt habe, eine Erklärung dafür habe, vielleicht jemand mit mir Sätze überlegt hat, die ich in solchen Situationen sagen kann, wenn ich vielleicht Vorbilder bekommen habe, berühmte Persönlichkeiten oder auch ganz nahbare Persönlichkeiten. Nicht selten sind ja Eltern auch betroffen. Es hat ja ganz oft eine genetische Komponente und ein Vorbild bekomme, das zeigt, ja, das macht manche Dinge schwieriger, aber guck mal, wie weit ich es geschafft habe. Und das habe ich bestimmt nicht geschafft, trotz meiner Neurodivergenz, sondern wahrscheinlich, weil mein Gehirn so denkt, wie es denkt und weil es vielleicht mal anders denkt, als andere Menschen das tun. Das hat mich weit gebracht. Und wenn Kinder sich, weil sie die gleiche Diagnose haben, dahin identifizieren können und Jugendliche auch, dann besteht einfach eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, dass sie diesem ganzen Feedback, all diesen Erfahrungen irgendetwas entgegenzusetzen haben. Und ne, eine Garantie gibt es nie, aber zumindest eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit für einen solchen Weg, als zu sagen, ja, die haben alle recht. Alles, was die sagen, stimmt. Und ich bin, wie in meinem Fall, ich bin ein böser Mensch. Das ist ein anderes Kaliber.
Wenn man jetzt Elternteil ist von einem neurodivergenten Kind zum Beispiel und losgehen möchte, wo, also was würdest du sagen, wo fängt man an, wo ruft man erstmal beim Arzt an oder geht man zum Therapeuten und so weiter?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, ne? Einfach weil Wege sehr unterschiedlich aussehen. Meine erste Empfehlung, wenn so diese Vermutungen aufkommen und Eltern haben in der Regel durchaus zeitnah ein gewisses Bauchgefühl. Manchmal muss sich das festigen, manchmal muss man das Bauchgefühl zwei, dreimal haben, bis man sagt, okay, irgendwas muss da dran sein. Tauscht euch frühzeitig mit Partnerin oder Partner aus oder anderen engen, vertrauensvollen Bezugspersonen. Meinetwegen auch mit der Lehrkraft, dem Erziehungspersonal, ne, dem erzieherischen Personal in der Kita. Das ist so ein Weg, sich erstmal so ein bisschen zu sammeln. Da kann man Bestätigung finden, vielleicht nicht immer. Manchmal gibt es eben auch andere Kommentare, aber dann hat man da auch mal eine Perspektive. Und wenn man dann für sich entscheidet, nee, wir wollen der Sache ein bisschen nachgehen, dann ist der klassische erste Weg zur Kinderärztin, zum Kinderarzt. Und da das dann zu schildern, im besten Fall hat man da eh schon einen gewissen Austausch hinter sich, sage ich mal. Ne? Je nachdem, wie auffällig sich bestimmte Dinge zeigen, wie langfristig sich bestimmte Dinge zeigen. Bei uns zum Beispiel im Fall meiner Kinder war die Kinderärztin schon länger mit mir darüber im Austausch, dass manche Dinge nicht so laufen, wie das in vielen anderen Familien der Fall ist. Und wir dann beide eigentlich relativ klar an einem bestimmten Punkt gesagt haben, also natürlich zusammen mit meinem Mann, okay. Ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, um einen Schritt weiter zu gehen. Man kann natürlich auch erstmal sagen, oh, ich bin mir irgendwie noch nicht so richtig sicher und ich habe mich ausgetauscht, aber ich merke schon, mein Kind braucht Unterstützung. Dann kann man sehr wohl therapeutische Wege gehen ohne eine offizielle Diagnose. Auch das läuft zum Beispiel über die kinderärztliche Praxis, wenn man an Ergotherapie, Logopädie und diese klassischen Therapieformen denkt, dann gibt es diese Verordnung dafür. Auch ohne eine offizielle Diagnose. Bei uns war es so. Bei uns hat erst der therapeutische Weg angefangen. Und auf diesem Weg hat sich immer mehr gefestigt. Okay, da sind wir jetzt gut dran. Das hat sich stabilisiert. Aber dann floppte das nächste auf. Und irgendwann war dann klar, okay, das hat sich dann auch in diesem Austausch, der war natürlich auch sehr wertvoll mit der Therapeutin, ist das noch mal klarer geworden alles. Ne? Auch das kann ein Weg sein. Und zum Beispiel der Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie funktioniert sogar teilweise ohne Überweisungen. Ne? Also muss man ein bisschen gucken und sich erkundigen. Aber wenn ein Kind da Unterstützung braucht, kann man sich als Elternteil da auch einfach so melden. Ne? Und hat erstmal irgendwie, ich würde sagen, anfangen. Anfang ist immer gut. Jetzt hat man so ein paar Wege gehört, das sind so die klassischen Wege, sich einfach mal trauen, irgendwo anzufangen. Und wenn man dann merkt, okay, der Weg passt für uns jetzt auch nicht so genau, dann kommt der nächste oder man geht einen Schritt weiter, man verändert den Weg. Und wie gesagt, wenn man es wirklich schon sehr klar weiß, dann ist erstmal der klassische Weg zur Kinderärztin, zum Kinderarzt. Und von dort gibt es dann im kassenärztlichen Bereich eine Überweisung an eine Diagnosestelle zum Beispiel. An so Diagnosezentren oder an eine Praxis einer Kinder- und Jugendpsychiaterin oder Psychiater. Das kann ganz unterschiedlich sein, an eine Psychologin, Psychologen. Genau, und wenn man privat versichert ist, das ist jetzt sehr spezifisches Wissen, dann braucht man die Überweisung nicht, aber auch dann wäre eben das Gespräch sinnvoll mit der
Genau, wenn man da
Kinderärztin,
den Weg gehen möchte, da muss man einfach auch mit sehr langer
Psychotherapeutin.
Wartezeit beziehungsweise auch sehr langen Prozessen rechnen, ne? Also, dass das auch sich teilweise über
Deswegen, wenn,
Jahre
ja.
gehen kann.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt hier auch in meinem Schulumfeld in vielen Praxen gerade kompletten Aufnahmestopp für die nächsten anderthalb Jahre, 2 Jahre teilweise. In der Erwachsenendiagnostik sieht es noch krasser aus. einfach weil da jetzt natürlich auch noch mal eine andere Welle kommt von den vielen nicht diagnostizierten Personen der letzten 20, 30, 40 Jahre. Genau, deswegen, wenn ein Verdacht besteht, mehr als einmal kurzes Bauchgefühl gehabt, sondern ne, wenn der sich wirklich über längere Zeit zieht, dann nicht allzu lang warten, denn die Wartezeiten, also sind happig. Und bei unseren Kindern bin ich so dankbar, dass wir das zu einem Zeitpunkt gemacht haben, wo ich schon ein ganz klares Bauchgefühl hatte, durch die Therapie auch nochmal gestützt war. Unsere Kinderärztin eben gesagt hat, nur ja, wir fangen mal an. Denn zu dem Zeitpunkt lief das schulisch echt alles noch sehr unauffällig, sage ich mal. Und das hat sich im Laufe der Zeit etwas verändert. Da kam dann mehr, also wurde dann einfach klarer, wie anstrengend so ein Schulalltag für neurodivergente Kinder ist, für meine eben auch. Und da war ich so froh, dass wir nicht in dem Moment, wo sich bestimmte Dinge ein bisschen stärker zeigen, ein bisschen verhärten, ein bisschen problematischer werden, dass wir nicht da erst angefangen haben und dann nochmal hätten 2 Jahre warten müssen, sondern dass wir zu dem Zeitpunkt durch diesen Prozess schon durch waren. Ne? Das war, oh, da bin ich jeden Tag dankbar für. Das war ein großes Glück.
Jetzt zum Abschluss nochmal, ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf die positiven oder die Stärken oder die Ressourcen nochmal gehen. Was würdest du jetzt nochmal, wenn jetzt so ein Kind zu dir käme und sagt, ah, jetzt ärgere ich mich schon wieder über mich, weil das und das passiert ist, was kann man da nochmal Mutmachendes mitgeben? Jetzt so zum Schluss ein paar Worte, die ja nochmal so ein positives Ende geben.
Einläuten. Ja,
Einläuten, genau.
das ist eben das, was ich ja auch in diesem Ratgeber auch in den Fokus stelle, beides. Ne? Es ist wichtig, darüber zu sprechen, was ist anstrengend und warum ist es anstrengend, weil der Rahmen oft nicht passt. Aber was steckt da auch drin? Und dazu ist es immer unsere Aufgabe als begleitende Person, egal ob im Schulkontext, als PädagogInnen, als Lehrkräfte oder eben zu Hause, als Eltern, Großeltern etc. Unsere Aufgabe ist, einen Rahmen zu schaffen und ein Umfeld zu schaffen, in dem dieses neurodivergente Kind immer wieder die echte Chance bekommt, die eigenen Stärken, das eigene Potenzial zu entfalten und wirklich erleben zu können, hey, da kann ich was. Und da sorgt mein Gehirn dafür oder sorgt die Art, wie ich so bin und wie ich mich verhalte, dafür, dass ich wirklich auch was Gewinnbringendes mit reinbringe. Und ein Beispiel, ein ganz saloppes Beispiel. Wenn man, also Kinder mit ADHS oder im Autismus-Spektrum haben aufgrund dieser ständigen Reizflut, die sie wahnsinnig schwierig verarbeiten können oder die sie einfach anstrengender verarbeiten, eine gewisse Anspannung, die sie so im Körper tragen. Ne? Und das kann, also es ist im Schulkontext schwierig, ne? Diese Anspannung führt zu verkrampfter Schreibhaltung, dann zu Schreibunlust. Die führt dazu, dass dieses lange Stillsitzen, sich auf eine Sache fokussieren, viel, viel anstrengender ist, viel, viel mehr, ja, einfach Überwindung braucht, ne? Ermüdender ist und, und. Steckt man diese Kinder in einen Kontext wie zum Beispiel Kampfsportarten, dann ist diese Körperspannung, die die haben, und diese gleichzeitige Bewegungsfreude ein unglaubliches Potenzial, weil genau da wird es unglaublich gebraucht. Ne, das ist ein ganz wichtiges Feld. Ne? Ein Kind, das kreativ seine Hefte irgendwie gestaltet, noch ein Rahmen, noch ein Blümchen drumherum, hier noch eine Ecke reinfaltet, unten so faltet, braucht einen anderen kreativen Rahmen, um, oh, Entschuldigung. Oh, hallo. Geht es in 5 Minuten gleich noch? Ich habe ein Interview. Das ist super. Ganz lieben Dank. Das ist Schule.
Ja,
Das ist
genau.
nett. Ja, ein Kind, das sich eben so kreativ austobt, kann ja auch einen Rahmen kriegen, in dem das vielleicht deutlich lieber gesehen ist, als es leider in Schule oft der Fall ist. Und einen riesen Basteltisch kriegen. Es gibt Kunstschulen, es gibt Kunstangebote in der Freizeit. Eben genauso Sportangebote. Es gibt auch an Schulen verschiedene Angebote. Ich war in Bayern an einer Grundschule, die gleichzeitig an so eine Mittelschule angebunden war. Und da war ein sehr berühmt-berüchtigtes Kind, leider. Leider war es berühmt-berüchtigt, so. Nicht leider war da das Kind. Und eben auch mehrere neurodivergente Diagnosen, auch wirklich wahnsinniger Gerechtigkeitssinn und, und. Also wirklich, es war ein schwieriger Weg. Und dieses Kind hat eine wahnsinnig erfüllende Aufgabe im Schulsanitätsdienst gefunden, den es dort als Angebot gab. Und dort ist dieses Kind aufgeblüht und hat darüber zum ersten Mal gesehen, ey, ich werde hier als wertvoll erlebt. Und das, was ich mache, kommt irgendwie gut an und ich kann was, ich kann das, was mich so ausmacht, mal als Stärke irgendwo einbringen. Und das hat so ein Stein ins Rollen gebracht. Es war dadurch nicht alles, ne, Pustekuchen, super einfach danach. Aber das war ein wichtiger Wendepunkt für so viele andere Dinge. Und das müssen wir uns immer ein bisschen mitnehmen. Es ist nicht das Kind, das falsch ist. Es ist auch nicht das Gehirn, das falsch denkt oder wahrnimmt. Das Gehirn braucht einen Rahmen, und der ist in Schule leider nicht immer gegeben, in dem es das, was es ausmacht, stärkenorientiert einsetzen kann. Und das sind eben diese klassischen Felder Sport, Musik, Kunst oder eben bestimmte Ämter in Schule. Das kann auch zu Hause was sein, ne? Eine tolle große Schwester zu sein, ein toller großer Bruder zu sein, kreative Lego-Bauten zu schaffen, sich selber Bücher ausdenken, Comics zeichnen, was auch immer. Es ist unsere Aufgabe zu gucken und Eltern haben in der Regel ein gutes Gefühl dafür, wo so die Interessen und Stärken eines Kindes liegen. Und da zu gucken, okay, kann ich dem irgendwie Raum geben? Und wenn ich das jetzt nicht durch irgendwelche tollen zusätzlichen Angebote kann, weil es das regional nicht gibt, weil ich dafür gar keine Idee habe oder auch nicht das Geld und das ist völlig in Ordnung, dann kann ich zumindest sagen, hey, das, was du da weißt und das, was dich da so interessiert, das finde ich auch ganz schön spannend. Erzähl mir mal mehr. Und da machen wir dann schon ganz viel richtig, wenn wir dem einfach da ein Interesse entgegenbringen und Raum machen für diese Sachen, damit einfach Kinder merken, das, was mich ausmacht, ist nicht nur ständig ein Störfaktor, sondern das, was mich ausmacht, hat ganz viel Potenzial und damit kann ich ganz, ganz Tolles schaffen. Und das zieht sich weiter bis in den Berufskontext irgendwann, ne? Wenn ich einfach weiß, das ist das, was mir Spaß macht, das ist das, und das gilt für alle Kinder, das, was ich mitbringe, das, was mir liegt. Und in irgendeinem bestimmten Berufsfeld kann ich das erst recht ausspielen, ne? Dann ist das auch eine Möglichkeit, mit Weitblick diese Kinder zu stärken. Und das ist etwas, das habe ich am eigenen Leib sozusagen erfahren, wie wertvoll das ist, das mal zu spüren, das Beispiel, ne, mit dem Gerechtigkeitssinn, dass mein Gerechtigkeitssinn falsch ist. Den kann man ab und zu durchaus in Bahnen lenken, vielleicht, und sagen, hey, das könntest du vielleicht etwas freundlicher sagen, ne? Klar. Aber der ist nicht per se falsch. Er braucht nur den richtigen Rahmen, um richtig nach vorne zu kommen und damit ich ihn als wertvoll erleben kann. Und darum geht's und das ist unsere Aufgabe als begleitende Person.
Schöne Schlussworte, danke dir dafür.